Stammtisch.
Der Podcast über Aktuelles und Ewiges, wo man mitreden kann, wenn man es nicht so genau weiss.
RevLab.
Hallo zusammen, herzlich willkommen zum Stammtisch. Heute mit dem Manuel.
Hallo Manuel.
Hallo.
Mit dem Stefan.
Heute.
Und mit mir, Friederike. Wir stoßen an mit Coca-Cola, Starbucks-Kaffee. Man rate, wer den in der Hand hat.
Yes, Starbucks ist wieder offen und ich bin bereit, um die gute Seite von der Globalisierung zu feiern.
Hallo Starbucks, da ist der Stefan. Wenn die nicht gleich am Manu seinen Lohn zahlen, dann hört das im Fall auf.
Wenn ihr jetzt denkt, das geht so weiter, nein, das stimmt nicht. Wir reden heute über ein ganz aktuelles Thema, nämlich diese Woche sind die Schulen wieder aufgegangen, jedenfalls die für die Kleinen. Und dazu hat Manuel einen Blog geschrieben als betroffener Vater. Und Manu, worüber hast du geredet?
Ich habe einen Brief geschrieben an die Lehrpersonen, quasi einen digitalen öffentlichen Brief, wo ich zuerst mal freudig festgestellt habe, dass wir die 2 Monate mit Homeschooling mehr oder weniger unbeschadet überstanden haben und habe dann ein paar Anregungen gemacht im Blick auf den Schulbetrieb. Weil ich finde es spannend, einmal ein Kind daheim zu haben und das einmal irgendwie selber so aus nächster Nähe mitzuverfolgen. Und auch in diesem Ausnahmezustand vielleicht ein paar Beobachtungen machen, wo man sagt, gut, da könnte man jetzt doch aus dieser Krise vielleicht sogar etwas lernen für den Normalbetrieb, wenn es dann wirklich zum Normalbetrieb wieder so richtig kommt.
Ja, das hast du zwar gemacht, aber also so seit ich in den Kindergarten gegangen habe ich gelernt, dass man jede Kritik muss in ein wahnsinniges Lob hüllen. Und das hast du ja auch gemacht. Vielleicht könntest du einfach nochmal schnell sagen, was hast du eigentlich den Lehrpersonen wirklich wollen sagen, ausser, dass du zutiefst dankbar bist und auf dem Hausaltar Fotos hast von ihnen und jeden oben fürs Bett.
Ja, du hast irgendwie schon so, du hast nämlich schon so eine Bemerkung gemacht, wo wir mal telefoniert haben über diesen Beitrag, wie das Gefühl hast, ich sage irgendwie zu oder sage sehr, sehr nett geblieben. Du hast sogar die Vermutung gehabt, dass ich irgendwie Lehrer in der Nachbarschaft habe, die ich nicht wollte verärgern oder so.
Genau.
Es ist jetzt nicht wirklich der Fall, aber ich habe gefunden, Ehre, wem Ehre gebührt. Ich finde, die Lehrer, die ich jetzt mitbekommen habe, die haben sich wirklich sehr, sehr reingeknündelt am Anfang von dieser Zeit, um wirklich das aufsetzen und sich mit digitalen Möglichkeiten vertraut machen auf ganz verschiedenem Niveau, oder? Ja, alles ist nicht gesagt worden. Man hätte jetzt auch können sagen, ja, es hat sicher auch Lehrer gegeben, die jetzt in den letzten paar Wochen eine verhältnismäßig ruhige Kugel haben können schieben, oder?
Gut, das gibt's ja immer, oder?
Genau. Also ich wollte sie gar nicht bashen, aber du hast ja eigentlich schon so 3 Anliegen gehabt, wo man kann sagen, die hast du so durch die Blume mitgeben, oder?
Ja, es ist lustig, dass du findest, es sei so durch die Blume gewesen. Aber ein Hauptanliegen, das ich sogar schon mal in einem Blogpost angeschnitten habe, ist die Frage von der Digitalisierung, wo ich das Gefühl habe, wirklich, wir sind in der Schweiz weit hinein, was Möglichkeiten von digitalem Lernen betrifft. Und ich finde es eigentlich schade, dass wir durch all die Schulreformen durch und all das viele Geld, das auch ausgegeben worden ist für Lehrpläne und so weiter, dass man nicht einmal ein freches Team in place gesetzt hat, wo fähig ist, Webdesigner, Programmierer, Pädagogen, was auch immer, wo fähig ist, zum richtig geile digitale Lernprodukte aufzusetzen, wo man in der ganzen Schweiz könnte nutzen, oder?
Ich habe es einfach so gemerkt, bei unserer Lerngruppe, wenn wir Homeschooling hatten, das war so eine Gruppe, da war die Jüngste 6,5 und der Älteste 12, oder? Mhm. Dann hat es dort schon so Aufgaben gehabt und so, und durch das, dass jetzt wir Ältere sind rum gewesen, haben sie die auch können lösen. Zum Teil wäre es wirklich schlicht nicht möglich gewesen, die Aufgaben, die sind aufgeschrieben gewesen, aus dem Heft selber zu lösen.
Also für die Kinder wäre es zu schwierig gewesen.
Es wäre nicht gegangen. Und das, was uns eigentlich immer gerettet hat, also weißt du, um jetzt die unterschiedlichen Zeiten, wo die Aufgaben haben ausgefüllt bei den unterschiedlichen Kindern zu überbrücken, und zwar sinnvoll zu überbrücken, ist nachher dann eigentlich eine Lern-App gewesen aus Deutschland, also Anton.
Ja, ganz haben wir Abo.
Anton ist der Kracher gewesen für uns.
Aber Anton, vielleicht könnt ihr das mal kurz erklären.
Anton, hast du so nach Schulstufen den Stoff drin, zum Beispiel Mathe oder Deutsch oder so. Und du löst dort immer Päckchen und bekommst Punkte und die kannst du nachher in so kleine Games vergamen.
Okay, aber was ist der Unterschied zwischen dem, wie lernt man bei Anton Mathe und wie wird man es in der Schule lernen? Was ist der Unterschied?
Also einer der wichtigen Punkte ist so wie, du hast dann eine Rechnung und tippst dann dort aufs Resultat und wenn es richtig ist, macht es den fröhlichen Ton Ding. Und das ist einfach jedes Mal so ein Aufsteller und du weißt, du hast es gepackt. Und also jetzt bei uns den Kids hat das wirklich so einen Ehrgeiz geweckt, die Dinge nachher fehlerlos zu haben und dann hüpft irgendeine so eine zeichnete Figur rum und sagt, du bist ganz grossartig oder irgendwie so. Ich kann mir auch vorstellen, dass einem das dann irgendwann auf den Wecker geht. Aber was toll war, die Schwierigkeit steigt immer so ein bisschen langsam und sie haben ständig Erfolgserlebnisse. Und dort habe ich mich nachher schon gefragt, hey, weißt, wir sind doch so das Land der Startups. Wir sind doch irgendwie jetzt so nach dem Silicon Valley mit unseren ETH Geschichten und allem doch eigentlich immer recht weit vorne. Wir programmieren Corona-Apps und alles. Aber das, was uns nachher gerettet hat, habe ich jetzt gefunden, ist für mich aus der App Anton gekommen.
Also es hat dich geredet beim Homeschooling. Aber ja, der aber Manuel...
Für Kids ist mega toll gewesen.
Okay, aber für Kids, da überlege ich mir natürlich schon, was dann so ein Kind macht, wenn es mal eine Anstrengung hat, wo es nachher nicht das Bling und Pünktle gibt.
Ja, okay,
sind die dann schrecklich frustriert? Oder?
Aber also ich glaube nicht, dass die Apps könnten jetzt den Präsenzunterricht ersetzen oder so. Weißt du, dass man jetzt Kinder könnte einfach nur vor die Apps ansetzen. Das ist nicht meine, das wäre auch nicht meine Idee. Aber ich glaube einfach, dass die Chancen von diesen digitalen Plattformen extrem wenig oder viel zu wenig genutzt werden.
Aber würdest du es integrieren in Schule?
Also weißt du, hast jetzt vorher gesagt, die Erfolgserlebnisse und so die Pace, die dann irgendwie ins Spiel kommt. Für unseren Sohn ist es jetzt vor allem auch die Tatsache gewesen, dass er das Tempo vom Lernen selber kann bestimmen, oder?
Das ist ja ganz wichtig bei uns.
Er ist jetzt einer, wo jetzt in Mathe vor allem wirklich irgendwie sehr, sehr schnell begreift Sachen und sehr gut ist. Und er kommt so frustriert immer heim, seit Jahren, seit er in der Schule ist, kommt er frustriert heim, weil er sagt, es ist einfach so langweilig gewesen, oder? Und jetzt kann er plötzlich, wenn er merkt, ja, so 100er Raum, 1000er Raum geht problemlos, dann kann er mal auf 10.000 und auf 100.000 und kann er mal selber bestimmen, wie weit er kommt. Ohne, dass jetzt irgendjemand da einen grossen pädagogischen Aufwand hätte müssen betreiben. Das ist das Coole,
also, das ist so das eine. Und das andere, du sagst jetzt so wegen, ja, jetzt quasi Frustrationstoleranz.
Ja,
oder wenn
du genau.
Immer gerade hörst, ah, toll gemacht und so. Das haben sie ja natürlich auch. Zum Beispiel, wenn sie eine Übung zum ersten Mal machen, ist nicht immer toll und sie haben es kapiert. Aber sie wissen dann, dass wenn sie das wiederholen und wiederholen, dass das dann kommt. Also es ist sogar eigentlich viel unmittelbarer, als das oft in einem Klassenraum mit 24 anderen möglich ist. Mhm. Und was mir schon auffällt bei dem Ganzen, ich finde, die sind jetzt auch gerade wieder ein bisschen in die Falle getappt, oder? Ist so, immer wenn wir über etwas Digitales reden, wo da ist, sagt man immer, ja, ist ganz klar, das Digitale wird das nie können ersetzen, oder?
Als Analoge wird es ja, nicht erkennen.
Und quasi gehen wir immer wieder von aus, Analogen ist das, was gesetzt ist und jetzt kommt noch etwas oben drauf. Aber ich finde, dass das eigentlich gar nicht unbedingt so muss sein. Also jetzt auch, wenn es um Gottesdienst geht, oder, sagen alle immer, ja, das ist klar, oder das, was jetzt so auf YouTube ist, das wird nie können den richtigen Gottesdienst ersetzen. Und ich habe das Gefühl, in die Gefahr läuft man jetzt quasi, wenn es um die Schulsache geht. Nein, ich finde, ich habe dort Sachen gesehen, wo es mir dünkt, das ist nicht die Frage, ob das ein Ersatz ist, ob das an die Stelle von dem tritt, sondern wenn macht das Analogen endlich genug Platz für das Digitale?
Aber genau, das war eigentlich meine Frage.
Also so weißt, das selbstgesteuerte Lernen, oder? Habe ich noch nie so krass gesehen, wie die das jetzt haben können mit diesen Apps.
Ja. Also das kann ich mir aber gut vorstellen, dass zum Beispiel, und ich glaube, das wäre auch absolut praktikabel, ich bin jetzt keine Lehrperson, aber dass man sagt, wir haben eine Doppelstunde Mathe und natürlich müssen die Geräte, die weiss es, müssen irgendwie vorhanden sein, dass die Leute mitnehmen oder dass man sie von der Schule zur Verfügung stellt, aber an vielen Orten ist das ja schon der Fall. Und dass man sagt, hey, jetzt kann jeder sich in dem Programm einloggen und kann mit seinem Tempo und auf seinem Niveau kann er arbeiten oder man macht sie in Zweiergruppen und dann gibt es ein ein paar, die vielleicht wirklich Mühe haben zum Mikro, wo dann auch Betreuung von der Lehrperson in Anspruch nehmen können. Und das wird sogar Ressourcen für die Lehrpersonen frei.
Also würde es dann heißen, dass das eigentlich solche digitale Angebote, was für die Schlaue ist, wo dann selber fortschreiten können, vielleicht auch selber selbstständig genug sind, sich da drin zu orientieren und die könnten dann loslegen. Das habe ich schon so ein bisschen bei deinem Sohn rausgehört, oder? Wo sich langweilt und die andere, die Schwächere, für die ist es eher nichts.
Nein, das würde ich eben gerade nicht sagen. Ich würde sogar sagen, dass es für beide extrem eine riesige Chance bietet. Also wenn du dir jetzt vorstellst, in dieser Zeit, wo man jetzt haben kann, ohne Lehrperson, dort hast du nachher die Schülerinnen und Schüler, wie sie jetzt in unserem Umfeld ist, die haben Top-Bedingungen. Dort ist immer irgendein Papi oder eine Mami oder irgendjemand rum, der ihnen erklärt, was sie jetzt dort machen müssen, Schritt für Schritt. Ohne das Digitale, meine ich jetzt, oder? Und also wenn sie Sachen im Heft lösen und man das mit ihnen kann anschauen kann und so. Aber andere, die jetzt zum Beispiel fremdsprachige Eltern haben oder Eltern, die beide haben müssen arbeiten etc., die haben das nicht gehabt. Und die wären mit so einem App-basierten Lernprogramm viel, viel besser klarkommen, weil die viel einfacher zu verstehen sind. Dort kapierst du einfach, was du machen musst, oder?
Ja.
Und du kommst so in eine Routine rein und du hast immer gerade Feedback.
Ja.
Und das wäre einerseits eine Chance für die besonders Schnellen, die jetzt irgendwie vorwärts machen wollen, dass die das quasi selbstgesteuert machen können. Mhm. Es wäre aber auch eine mega Chance für die, die ein bisschen langsamer sind, um Sachen aufzuholen, ohne dass es etwas ist, wo sie sich immer irgendwo hinten rein fahren und jetzt muss der wieder zu mir kommen. Oder? Und so. Ich glaube, das wäre eine riesige Chance. Was mir auf den Wecker geht, du hast das vorher angesprochen mit den Ressourcen. Ich kann das einfach fast nicht glauben. Ich meine, was kostet so ein iPad, das sie jetzt braucht für das? Machen wir es mal ganz teuer, sagen wir, es wäre 400 Franken, so ein iPad. Hey, in der Klasse von meiner Tochter sind wir jetzt gefragt worden, ob wir nicht daheim noch iPads haben, die sie als Schülerinnen und Schüler können benutzen können, weil sie nämlich immer einfach zu zweit eins teilen müssen und das ein mega Stress ist mit dem Desinfizieren im Moment, oder? Und da finde ich einfach, hey, das kann doch nicht sein. Also irgendwie früher haben wir auch alle einen Taschenrechner gehabt. Jetzt, Gottfried, besorgen doch einfach iPads für alle.
Ja,
und dann hast du dein iPad und du machst dein Zeug da drauf. Du kannst ja auch da drauf deine Notizen machen und alles. Aber wir leben irgendwie immer noch so, wie früher ist der Fernseher auf der Rolle reingeröllelt worden und man hat eine Videokassette reingemacht. Und jetzt verteilst du einfach jedem zweiten Kind ein iPad und sagst, schau das doch alle auf ein iPad. Also das ist doch einfach
komisch. Also in meine erste Klasse Gymnasium, höhere Töchterschule in Deutschland, hatte ich noch ein Tintenfass oben.
Hat er das auch schon müssen teilen?
Nee, hatte jeder ein eigenes.
Ja.
Aber es war leer. Nee, aber stell dir mal vor, du hast irgendwie Schule mit 350, 400 Schüler und Schülerinnen. Also es geht ein schönes Geld.
Ja, ich weiß nicht. Also einerseits, es geht ganz sicher auch ins Geld, aber das ist etwas, wo sie nachher ganz unmittelbar in den weiterführenden Schulen, die sie machen, oder auch wenn sie sich später mal organisieren müssen, die werden immer die Geräte brauchen.
Mm.
Und ich merke einfach, oder, auf der einen Seite ist bei unseren Kids, die ich jetzt wirklich besser kennengelernt habe in dieser Corona-Zeit, eine mega Kompetenz, um das Zeug zu bedienen, eine Begeisterung und eine Selbstverständlichkeit. Auf der anderen Seite ist null, wirklich null Medienkompetenz da.
Also ich glaube, unterschiedlich, oder?
Ja, weißt du, ich meine so wie Sachen, wo du merkst, ah okay, das hat ihnen mal jemand erklärt. Die haben sich ein Game runtergeladen, das so funktioniert, das ist gratis. Hast das nachher einfach als App drauf. Und wenn du aber irgendwie willst, in der Gruppe bleiben, wo du bist, brauchst du immer eine gewisse Anzahl Punkte.
Mhm.
Und die Punkte kannst du entweder erreichen, wenn du einfach oft spielst und oft gewinnst.
Mhm.
Oder du kannst nachher auch Punkte kaufen. Und dann hat es Kinder und Jugendliche gehabt, die haben sich auch von Punkten kaufen, damit sie dort können dranbleiben und drinbleiben. Und die sind in einen mega Stress gekommen, wenn sich ihre Gruppen am Nachmittag um 3 getroffen hat und jemand hat aber noch etwas müssen fertig machen oder hat noch nicht mehr her müssen mit jemandem von den Eltern oder irgendwie so etwas. Und dort hast du einfach so wie gemerkt, hey, da entsteht so ein Verhalten, das gar nichts zu tun hat, weißt, mit dem, was ich irgendwie kenne von Nintendo oder PlayStation Gamen, sondern wo das Game anfängt, die Tag zu strukturieren. Und ich finde so, das ist etwas, was ich heute erwarte, von dem, was wir an Pädagogik als Eltern und als Lehrpersonen zusammen müssen leisten. Das ist mir ganz klar. Das sind nicht einfach die Lehrer oder einfach nur die Eltern. Dass wir sie dort fit machen. Das finde ich einen wichtigen Umgang, oder? Und ich glaube einfach, wir behandeln die Geräte immer noch wie etwas, wo einfach ein absolut rares Gut ist, wo man jeden Tag eine halbe Stunde irgendetwas machen darf. Aber eigentlich sollten wir die Dinge rausgeben und lernen, damit zu leben und zu lernen.
Also, ich glaube, es gibt einfach ganz unterschiedliche Situationen. Also, weil mein Sohn, wo Lehrer ist, mir erzählt hat, dass das Familie gibt, wo es einen Computer gibt und zwei Eltern mit Homeoffice und irgendwie drei Kinder mit Homeschooling. Also die haben sich sozusagen einen Computer teilen müssen.
Oder, und dort sage ich halt so wie, das hat jetzt für mich ganz viel mit Chancengleichheit zu tun. Mm. Das ist jetzt etwas, was wirklich von der Schule her müsste ermöglicht werden. Ich sage nicht, die Schulen, die es jetzt gibt, sind geschult dran, dass es so ist, wie es ist. Sondern dort müssen wir als Gesellschaft sagen, jedes Kind sollte so ein iPad können haben und jedes Kind sollte können dort drinnen seine Lernfortschritte machen und die auch können anschauen können. Das sollte quasi wie ein Teil werden von dem, wie du lebst und lernst.
Beim ersten Statement habe ich das Gefühl, da hätte jetzt unseren Sohn oder unsere Kinder hätten jetzt wahrscheinlich eine Flagge gebastelt mit dem Konterfei drauf und wären durch die Straße gezogen vor Begeisterung, weil sie natürlich die ganze Zeit die Streit haben mit uns, wie viel Bildschirmzeit das am Tag zulässig ist und so.
Ja, aber das ist aber, ein Streit, wo immer wir Erwachsenen anfangen mit ihnen.
Ja, 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 natürlich. Natürlich. Aber also ich glaube auch, dass viele Chancen verpasst worden sind und dass die Zeit jetzt, wo uns in Ausnahmezustand und auch in digitalen Ausnahmezustand gezwungen hat, offenbart, wie viele Möglichkeiten das auch da wären. Und ich habe den Brief an die Lehrpersonen geschrieben, wirklich so auch in der Absicht, irgendwie da wenigstens auf individueller Lehrpersonenebene irgendwie mehr Mut vielleicht anzustossen. Schlussendlich müsste es natürlich ein grösserer Wurf sein, der von Bildungsdirektion oder von der Regierung auskommt, wo man sagt, jetzt tun wir das beherzt anpacken. Mm. Ich meine, es ist auch für Deutschland ist auch ein Armutszeugnis und für die Schweiz natürlich sowieso, dass Anton und das Antolin, wo es ja dann um Bücher und so
geht, ums Lesen, ja, oder? Ja.
Das sind Programme, wenn ich mich richtig informiert habe, dann sind das Programme, die von einem Lehrer privat
ja, genau.
gemacht worden sind. Also, und da inzwischen hat er irgendwie, weiß auch nicht, 5-6 Millionen Subscriber, oder, bei dem Game. Und der hat das in seiner Freizeit hat er das entworfen, das Game. Also, okay. Das ist nicht einmal in Deutschland von der Schule oder vom Bildungswesen ausgegangen. Dabei wären das Wahnsinnschancen, oder?
Das hat für mich einfach auch ganz viel damit zu tun. Und eben mal nochmal, ich teile wirklich deine Wertschätzung für das, was die Lehrpersonen persönlich gemacht haben in dieser Zeit. Das finde ich auch toll, wirklich. Aber das andere ist, wenn man nachher das ganze Bildungswesen anschaut, finde ich, dort haben wir uns jetzt nicht als wahnsinnig stark präsentiert. Oder ich habe das nicht als wahnsinnig stark erfahren. Mir denkt, das Ganze hängt immer noch extrem an diesen Lehrplänen. Also die grosse Frage ist immer, was müssen die Schülerinnen und Schüler denn und denn können und wissen und anwenden. Und mein Punkt ist so, hey, wir wissen doch eigentlich, dass Lernen schon sehr, sehr früh ganz anders funktioniert. Mhm. Also die grössten Lernfortschritte machen ja Kinder nicht irgendwie zwischen 7 bis 11, wenn sie in die Schule kommen, sondern die haben sie vorher eigentlich
ja,
alle gemacht.
Ja,
oder?
Ja.
Und das ist aber alles basiert als ein Lernen, wo sie eine gute Lernumgebung haben, die Erfahrungen machen, die sie sollen machen und darin bestärkt werden. Und kein Mami und kein Papi, den ich kenne in meinem Umfeld, wo ich auch mal würde ein Bier trinken, also ich meine, wo jetzt nicht völlig bekloppt ist, wäre so, dass die irgendwie würden einen Entwicklungsplan machen für ihre Kinder. Also bis 3 musst du dann aber trocken sein und wenn nicht, dann
machen wir
das Kleberli aufs Enteli und wenn das Enteli zu viel Kleberli hat, sauft ab und dann gibt es kein Fernsehen. Oder, also das ist doch irgendwie völlig crazy. Und das denke ich halt, oder, wenn wir die Schule dahingehend entwickeln, dass du das kannst haben, dass dort vielleicht 18 Leute zusammen in einem Raum hocken und ihr Ding machen, wo sie jetzt dran sind. Ob das jetzt digital unterstützt ist oder ob du ihnen ein Blatt gibst, das sie können abkreuzen können, ist am Schluss eigentlich wurscht. Aber es braucht wie das, dass wir hier zu dieser Lernumgebung kommen, wo Schülerinnen und Schüler selber motiviert können, ihr Zeug machen und weg von diesen elenden Lehrplanbesessenheiten, oder, wo es gibt.
Yeah.
Und das verhindert, dass so etwas wie Anton kann flächendeckend eingesetzt werden. Weil dann sagt jedes scheiß Bundesland, sagt wieder, ja, aber ich bin nicht ganz sicher, ob das jetzt wirklich alles abdeckt, was wir dort haben. Und die Kompetenzen kann man doch gar nicht so messen, aber mit einem Kreuzli-Test. Und,
steht nicht im Lehrplan einfach, was man wann können muss. Und ob ich das mit Anton oder mit der Frau Müller lerne, ist ja eigentlich wurscht, oder?
Ja, aber in Deutschland hast du natürlich verschiedene Lehrpläne.
Ja.
Nach Bundesländern.
Ja.
Oder? Und das haben wir im Prinzip ganz, ganz lang kantonal gehabt, haben dann jetzt eigentlich mit dem Lehrplan 21 dort einen Schritt vorwärts machen, und wir wissen das, glaube ich, noch gar nicht alle. Ja. Und dort denke ich schon, also wenn es doch jetzt so etwas gäbe, dass du irgendwie, ich mache jetzt nur ein Beispiel, wenn du jetzt irgendwie sagst, Plus und Minus rechnen im Zahlenraum 1 bis 10 ist jetzt ein Thema in der ersten Klasse, dann müsste das doch möglich sein, dass du eine App hättest, wo man Plus und Minus rechnen im Zahlenraum von 1 bis 10 in der ersten Klasse mit lustigen Übungen. Das müsste doch irgendwie Spass machen. Ja.
Aber das ist das, was ich meine, das ist das, was ich nicht verstand, wie man Millionen investieren in die Entwicklung von einem Lehrplan und das Ganze im 21. Jahrhundert und nicht auf die Idee kommt, das digital abzustützen, oder? Das hat uns nämlich jetzt in Arsch gebissen in dieser Corona-Krise, wo man dann plötzlich merkt, in den ersten paar Tagen vom Lockdown haben Millionen, also der Anton ist mehrmals zusammengebrochen, weil sie so viel Zugriff hatten. Weil natürlich alle gegoogelt haben nach Lern-Apps und so. Und dass es da nichts gibt, wo vom Bund entwickelt worden ist im Jahr 2020, finde ich schon bedenklich. Oder?
Ja, ich finde das auch crazy, oder? Weil das wirklich auch etwas wäre, wo so nahe an der Lebenswelt ist von den Kids. Und das, was wir oft machen, ist, wir streiten mit ihnen darüber, wie viel Screentime darfst du haben, wie viel das und das. Aber haben wir uns jemals überlegt, dass wir auch etwas Wertvolles könnten in die Medien reingeben, wo sie drauf sind?
Ja.
Also jetzt zum Beispiel, mein Sohn ist 6,5, ich habe ein super vernünftiges Gespräch mit ihm. Ich habe ihm dann erklärt, schau, das Game, das du runtergeladen hast, das hat einen ganz dummen Mechanismus. Das macht, dass du das immer musst spielen, sonst bist du hinten drin. Und das ist ein Stress, den du eigentlich gar nicht möchtest. Und überleg mal, noch vor 3 Wochen, bevor das Game hast runtergeladen, hast du eine super Zeit mit deiner Nintendo Switch. Und das war ganz lässig. Und dann sind wir zusammen in den Laden gegangen und haben ein neues Spiel ausgesucht für die Nintendo Switch, das ihm Spass macht. Oder? Und dann muss ich gar nicht über Screentime reden, weil ich finde es sinnvoll, was er dort macht. Und wenn er jetzt mal Bock hat, eine ganze Stunde am Stück zu spielen, was fast nie vorkommt, dann kann er auch eine ganze Stunde am Stück spielen. Herrgott, ich mache das ja selber auch, wenn ich es lustig finde. Das ist doch völlig normal. Aber wenn ich jedes Mal hergehe und sage, du, jetzt sind aber 27 Minuten um, denkst du dran, gell, letzte Runde, dann musst du abschalten. Dann komme ich doch in so etwas rein, wo ich das Ding wie zu etwas Heiligem mache, wo man immer darum feiten muss.
Vor allem eine doofe Rolle.
Eine ganz blöde Rolle.
Ja, ja gut, also auf blöde Rolle bist du als Ältere mehr oder weniger spezialisiert, oder?
Nein, glaube ich nicht.
Ja. Also, ich stelle mir das so vor wie meine Eltern und die Eltern von meinen Kolleginnen und Kollegen, die haben so gefunden, das, was jetzt das Kind wirklich nicht darf in diesem Alter. Also ich rede jetzt so von 10 Jahren, gell? Das Schlimmste, was uns passieren könnte, ist, die lesen ein Bravo.
Was? Das war da in meiner Jugend so?
Ja, nein, das war bei uns so. Wir hatten dann einen Schulausflug mit Übernachten. Und dann ist irgendwie zu oben bei der Zimmerinspektion ist so ein Bravo gefunden worden. Hey, und wir sind quasi verhört worden, wem das jetzt ist und wer das mitgenommen hat. Als hätten wir dort irgendwie brennenden Schnaps getrunken.
Yeah.
Oder? Und durch das, mich hat das Bravo vorher nicht interessiert. Also wenn schon, dann haben mich irgendwie Sportsachen interessiert oder so. Aber ab dem Ausflug, habe ich einfach alles gemacht, dass ich das hure Bravo bekomme. Und ich denke einfach so, das machen wir mit den iPads, aber wir geben ihnen nicht einmal sinnvolles Zeug drauf. Ja. Also, du könntest quasi der Dr. Sommer sein in diesem Huren Bravo und sagst aber einfach, ja, nein, das brauchen wir gar nicht. Oder wir geben einfach jedem Zweiten eins und der andere soll über. Das ist einfach blöd, oder? Wir sollten dort einen guten Content bringen.
Ja, Medien, also eben Stichwort Medienkompetenz finde ich schon wichtig, oder? Eben, dass der Umgang mit so Gadgets, mit so Geräten, mit den Medien und so, dass das zum Alltag gehört. Bei den Kindern, natürlich für uns als Eltern auch im Umgang mit ihnen, aber auch für die Lehrpersonen. Ich glaube, um das kommen sie sowieso nicht mehr. Das ist die Welt, wo unsere Kinder reingeboren worden sind.
Aber das ist, sobald du natürlich eine Lehrergeneration hast, wo genauso strikt ist, weil sie so in der Zeit auf die Welt gekommen sind, wirst du das auch selbstverständlich eingesetzt haben, die Sache.
Ja, ja.
Und irgendwann, die Behörde kommt ja immer erst später hinterher, oder? Und dann wird das auch stattfinden, ja, muss man sich eigentlich gar keine Sorgen machen.
Es erinnert mich ein bisschen auch an kirchliche Bemühungen, in digitalen Raum fortzustossen. Gell? Das ist ja dort, also was ich mitbekommen habe von der EKD von Deutschland, jetzt gehen wir extra auswärts, oder? Die haben da irgendwie vor 12 Jahren Spurgruppe Digitalisierung und Kirche ins Leben gerufen, wo da irgendwelche grauhäuptige Kirchenobere sich zweimal jährlich treffen und über die Digitalisierungsstrategie der Evangelischen musst eine Kirche signieren, oder? Und in diesen 12 Jahren sind quasi, ist die ganze digitale Welt etwa 4-mal auf den Kopf gestellt worden.
Genau.
Da sind Medien gekommen und wieder verschwunden. Da ist Facebook erfunden worden und wieder ins Abseits geraten.
Möchtest du sagen, dass also, der Berg nicht einmal eine Maus geboren hat, oder was?
Ja, das ist genau, was ich will sagen, ja.
Das, ja. Oder, und das ist aber die genau gleiche Mentalität, die jetzt dort hast bei der Kirche, wie wir haben im Bildungsbereich, dass es ständig so verhandelt wird, dass, also als müssten wir jetzt darüber diskutieren, du das mit dem Digitalisierung, finden wir das irgendwie noch gut oder nicht so?
Kann man das brauchen?
Ist das so mit dem Internet? Also, weißt du, wo ich nachher einfach denke, hey, das ist überhaupt keine Frage, das ist da. Und die Frage ist einfach, bist du auch dort drauf oder nicht?
Mhm.
Oder? Und ich würde sagen, es sind ganz viele super engagierte Lehrerinnen und Lehrer, die jetzt haben gesagt, sie können das. Aber es gibt überhaupt keine zentrale Steuerung oder Koordination, wo das irgendwie allen gut kommt. Mhm. Und wenn halt jetzt ein Kind mit Migrationshintergrund, das Eltern hat, die jetzt beide haben müssen arbeiten, Pech hat und nicht eine Lehrperson hatte, die sich irgendwie mit dem hat können, zeigen und ihm über das können begegnen, dann hat es einfach Pech gehabt. Ja. Und dann gibt es halt einfach nichts. Dann ist halt jetzt der Herr Müller nicht so gern unterwegs mit dem iPad. Und wenn doch, dann Glück gehabt, oder? Und das kann einfach nicht sein. Das kann nicht sein, wenn man sagt, eins der wichtigsten Prinzipien von unserer öffentlichen Schule ist die Chancengleichheit, die wir haben, dass man sagt, ja, das nehmen wir jetzt einfach so hin.
Ja, ja.
Ja, sollen wir noch schnell zum zweiten Punkt kommen, wo du ja auch noch angemahnt hast, wenn ich das richtig verstanden habe, bist du gegen Hausaufgaben?
Ja, voll, voll. genau, das ist das zweite Statement. Ja, also das wäre jetzt nochmal ein grösseres Thema, aber ich zweifle grundsätzlich, einerseits zweifle ich am Sinn von Hausaufgaben. Es gibt namhafte Pädagogen, Pädagoginnen, auch Kinderärzte, mit gutem Recht behauptet, dass das eigentlich überhaupt nicht bringt. Ich finde es auch oft eine Belastung für die Eltern, also je nachdem, wie Lehrpersonen das handhaben. Es gibt solche, die das sehr easy machen, es gibt solche, die für eine Woche Aufgaben geben und dann kann man es flexibel einteilen und so. Aber es gibt auch viele, die das zum Teil immer auf den Folgetag aufgeben und das ist für Eltern zum Teil ein riesen Stress, um das sicherstellen, weil es für ihr Kind natürlich nicht selbstständig dann anbringen und dann immer wieder mit unverrichteter Dingen in die Schule gehen und so. Ich kann mir schon eine Form von Hausaufgaben vorstellen, die Sinn macht. Da sind wir aber wieder bei diesen digitalen Lernformen. Da sind wir mehr bei kreativen, konstruktiven Prozessen. Etwas daheim recherchieren zum Beispiel, den Auftrag zu geben, um irgendwie über ein Thema etwas herauszufinden oder so. Aber einfach diese Aufgaben wiederholen.
Aber gerade dort hast du das nachher wieder, wo einfach die Chancen nicht gleich verteilt sind. Also ich sage jetzt, ich finde Hausaufgaben ein völliger Blödsinn, das sollte man einfach sein. Aber wenn schon Hausaufgaben, dann etwas, das wirklich irgendwie monotone Doppelarbeit ist, wie schreib 16 Mal hintereinander ein grosses A und mal das Gel A. Wie das können sie irgendwie alle, egal ob jetzt Mami und Papi können helfen oder nicht. Aber die kommen zum Teil heim mit Recherchefragen über die Eule. Und sollen das nachher herausfinden. Und es ist doch ganz klar, wenn jetzt die überhaupt nicht geschult sind in Medienkompetenz, jetzt müssen sie etwas herausfinden über die Eulen, dann schauen sie einfach einen Nachmittag lang YouTube-Videos über Eulen.
Mhm. Ja. Aber da kann man auch was herausfinden, oder?
Ja, ja. Das ist gut, grundsätzlich. Das ist jetzt einfach, dort fangen sie quasi an. Aber nachher musst du ja irgendwo einen Transfer herbekommen mit dem. Und das sind nachher wieder die Eltern. Und die einen Eltern haben Zeit für das und die anderen nicht. Die einen Eltern wissen, wie das geht und die anderen einfach nicht. Und dann sage ich, hey, das ist etwas vom Allerwichtigsten, was es überhaupt gibt. Und wenn ihr dann so weit sind, dass ihr sie in der 5. Klasse haben können dazu bringen, dass sie wissen, welche Google-Suchbegriffe sinnvoll sind, auf welche Seite dass man vielleicht ändern geht und was das jetzt nicht so gescheit ist, dann können sie das gerne auch mal daheim machen. Aber das ist, Hausaufgaben haben erst dann etwas zu suchen, wenn eine Schülerin oder ein Schüler selbst motiviert etwas kann lernen und weiterentwickeln. Und das ist jetzt einfach in den allermeisten Fällen nicht so.
Okay, also so könnte ich es auch unterschreiben. Das, was du vorhin gesagt hast, ist genau in die andere Richtung gegangen, wie ich es gedacht habe. Ich habe genau gefunden, die repetitiven Sachen, die kannst du dir eigentlich gerade schenken. Aber, ja, du hast, aber du hast natürlich recht, wenn es dann konstruktiv und recherchemäßig wird, dann ist wieder die Frage von der Chancengleichheit. Das stimmt. Das stimmt.
Ja, das ist ein Grund, warum man die Hausaufgaben eigentlich abgeschafft hat.
Wieso? Wo habt ihr eure Wörter gelernt? Für Englisch und Französisch und so?
Ich weiß nicht, also das ist eben wieder genau das Thema mit dem Lernen. Oder? Ja. Ich habe dann manchmal, wenn ich irgendwie sehe, oh shit, das könnte knapp werden mit dem Schnitt, also mit dem Notendurchschnitt und das kann ich nicht aufholen mit anderen Fächern und so. Aber ja, dann hast du irgendwie halt mal 2-3 Wochen lang die Wörter reinbiegelt, oder? Also wirklich so auf Kärtchen geschrieben und gelernt, damit du dort wieder mal eine gute Note hast und nachher hast du mal wieder ein Vierteljahr Ruhe gehabt von dem. Aber das hat immer dazu geführt, dass ich eigentlich Französisch gehasst habe. Ich habe Franz immer scheiße gefunden. Ja, es hat null irgendwie mit Spass oder mit irgendetwas, was toll ist, zu tun. Englisch zum Beispiel hat mich auch nicht gross interessiert. Aber nachher, als ich angefangen studieren, ist viel englische Literatur gekommen, die einfach interessant war. Und da fand schon von Lernen. Nachher dann kam, du machst einen Austausch, lernst Leute aus anderen Ländern kennen, mit denen redest du eh am
das einfachsten jetzt Englisch. Aber alles tönt sich so an, dass du die Sprache gar nicht in der Schule lernen musst.
Nein. Also ich würde sagen, 80% von dem, was ich in Englisch kann, habe ich wahrscheinlich bei Netflix-Serien gelernt. Mm. Und ich glaube, das geht im Fall vielen so, wenn man es wirklich überlegt.
Ja, voll.
Oder Hörbücher.
Für mich ist der Aspekt auch noch wichtig, dass ich das Gefühl habe, heute empfiehlt man ja Eltern auch, ihre Kinder an so vielen Stellen zu fördern und weiterzuentwickeln und einzuspannen. Sie sollten sportlich etwas machen. Ein Instrument wäre ganz nett und so. Etwas mit Tanz, Koordination ist wichtig. Ich weiss von Kindern, das ist jetzt bei uns nicht unbedingt so, aber ich weiss von Kindern, die haben ein Programm, da habe ich beim Blick auf den Stundenplan ein Burnout. Jeden Tag irgendetwas. Zum Teil von 5 bis 6:30 Hip-Hop und dann von 7 bis 9 noch Judo und so. Und dann hast du, und wir haben zum Teil an unsere Kinder vielleicht das so Tage, ist am Morgen Schule, am Nachmittag haben Schule, dann direkt ins Tennis und so. Dann kommen sie am 6:45 nach Hause tot kaputt und merken, hey, shit, wir hätten auf morgen noch Aufgaben gehabt. Dann musst du mit ihnen noch die Aufgaben lösen. Das ist so ein Quatsch.
Ja. Das hat aber ganz viel damit zu tun, dass wir wie unterscheiden zwischen dem, was im Lehrplan ist. Also das muss jemand dann können. Und nachher ist eben zum Beispiel Tennis oder Hip-Hop-Tanzen oder irgendwie so etwas. Das ist gar nichts, was einen Eigenwert an und für sich hat, wenn wir sagen, hey, das ist aber super, wenn jemand toll kann tanzen oder irgendwie so. Sondern das ist immer nur der Ausgleich. Da kompensiert man, dort bekommen sie Bewegung, dort ist das und das. Yeah. Und das ist so krank, oder? Weil ich würde jetzt sagen, Kinder lernen in einem Sportverein wahnsinnig viel von dem, was ganz, ganz wichtig ist nachher fürs Leben. Mm-hmm. Nämlich, wie kommst du irgendwie klar damit, wenn du verlierst? Wie kommst du klar damit, wenn du nicht der Beste bist? Yeah. Wie kommst du klar damit, wenn in der Umziehkabine du der bist mit dem dicken Bauch oder lachst auch über den, den er hat oder so? Yeah, das sind alles mega wichtige Sachen, die viel entscheidender sind, als zu wissen, wer die huren Eulen ist. Oder? Und dort denke ich, irgendwie wäre es einfach gescheit, wenn wir eine ganz andere Art Wertschätzung hätten und einen anderen Begriff dann auch von Lernen insgesamt.
Mhm. Ja, jetzt, wir haben, merkst du, Friederike, dass wir beide Kinder haben, die im Schulalter sind, wie wir haben uns jetzt, wir sind jetzt richtig, wie soll ich sagen, leidenschaftlich geworden. Aber du kannst ja auf jeden Fall noch ein Schlusswort haben. Hast denn du in deiner Kindheit, hast du auch so ein volles Programm gehabt oder hast du in Erinnerung
unterschiedlich
mehr
Freizeit? Unterschiedlich. Also es gab so Phasen, wo ich mindestens 2 Chöre gesungen habe, Geigeunterricht gespielt habe und Geige gespielt habe und noch im Verein war.
Freiwillig.
Leicht, alles freiwillig.
Aber
ich glaube, es war
jetzt das protestantische Pfarrhaus oder ist das die Schule gsi bei dir?
Was? Wie meinst du das Schule? Nein, ich glaube, ich wollte einfach so wenig wie möglich zu Hause sein.
Okay.
Gut,
hey, ihr habt gemerkt, es ist recht engagiert zur Sache gegangen. Bitte schreibt uns doch eure Erfahrungen. Vielleicht sind ihr auch eine Lehrerin oder ein Lehrer, der jetzt dort irgendwie Erfahrungen gemacht hat oder findet, hey, ihr arrogante Sekte, wissen gar nicht, wie kompliziert das alles ist und wie geil Lehrpläne sind. Haltet mal
die Klappe.
Oder die Klappe. Und dann nehmen wir das auch sehr gerne entgegen. Wir haben es sicher verdient. Wir wünschen euch ganz eine gute Woche und hoffen, dass wir uns nächsten Donnerstag wieder hören beim Stammtisch. Ciao zusammen.
Ciao.
Ciao zusammen.